Diese Hebamme hat ständig Dinge zu mir gesagt wie, das wird so nichts, das reicht nicht. Als ich dann irgendwann angefangen habe zu weinen, hat sie zu mir gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht.
Die Geburt eines Kindes ist der schönste Moment im Leben einer Frau. So sagt man. Für manche trifft das sicherlich zu. Doch für viele Frauen ist die Geburt leider eine traumatische Erfahrung. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Aber viel zu häufig berichten Betroffene von gewaltvollen Eingriffen, Kontrollverlust und entwürdigenden Behandlungen unter der Geburt. Schätzungen zufolge sind zwischen 30% und 45% aller gebärenden Frauen betroffen. Wir sprechen heute also über Gewalt unter der Geburt. Bitte achte also auf dich, wenn dich das Thema stark belastet. Welche Folgen solche Erlebnisse haben können und wie man sich davor schützen kann, darüber sprechen wir heute mit Lena Högemann und Hebamme Eva Platzek. Herzlich willkommen, ihr beiden. Lena, wie hast du die Geburt deines ersten Kindes erlebt? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über Geburten zu sprechen. Das ist mir ein super wichtiges Thema. Ja, also die Geburt meiner ersten Tochter vor jetzt fast 10 Jahren, das war schon das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich habe nie zuvor erlebt, dass Menschen so über mich und meinen Körper verfügt und entschieden haben, was mit mir zugeschehen hat. Dass man in so einer verletzlichen Situation so respektlos mit mir gesprochen hat. Das größte Problem war aber, dass ich das in dem Moment nicht verstanden habe, dass es sowas wie Gewalt in der Geburtshilfe gibt und ich gerade Opfer werde, sondern ich dachte, ich mache hier alles falsch.
Gab es denn Situationen, in denen du dich hilflos oder übergangen gefühlt hast?
Eigentlich alles. Also es gab, wenn ich jetzt an die Geburt zurückdenke, da gab es keinen guten Moment, da gab es keinen schönen Moment, da gab es keinen Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt hier gut betreut oder begleitet und irgendwie wertgeschätzt, sondern es war alles, es war einfach von dem Moment, wo ich da rein bin, alles super voll, Hebamme, die erst nicht kommen wollte, obwohl ich eine Beleghebamme hatte, das heißt eine, die nur für mich eigentlich da sein sollte. Die ist nicht mal gekommen, als ich brauchte. Und dann kam sie irgendwann und hat gesagt, die ist so voll, muss ich erst mal gucken, ob ich den Kreißsaal erkämpfe. Dann hatten wir einen und dann ging das so weiter. Also es war die ganze Zeit einfach furchtbar. Alles daran war furchtbar.
Kannst du denn einzelne Beispiele nennen, weil wir bewusst über Gewalt unter der Geburt
auf jeden Fall. Also dieser Gewaltbegriff ist immer noch umstritten, obwohl es völlig logisch ist, finde ich, dass das Gewalt ist. Fing schon damit an, dass die recht früh Eingriffe gemacht haben, die medizinisch nicht notwendig waren. In diesem Fall ein Wehentropf, der sollte die Geburt beschleunigen, eine PDA, damit es nicht so schmerzhaft ist, war es aber trotzdem. Und das ist eine Form von körperlicher Gewalt, wenn Eingriffe in meine Geburt, in meinen Körper gemacht werden, denen ich nicht zugestimmt
habe. Genau, das ist, glaube ich, das Wichtige, ne? Weil du in dem Moment nicht zugestimmt hast.
Also in der Akte steht, ich hätte zugestimmt. Ich habe aber nie gesagt, ja, ich will es. Ich wurde auch nie gefragt. Okay. Ne? Die Hebamme sagt, und das, also ich habe ja mit vielen Frauen über das Thema auch schon gesprochen, mit vielen Expertinnen. Ich habe mich ja sehr eingelesen, um das zu verstehen. Habe ja auch ein Buch drüber geschrieben. Also es ist gang und gäbe, dass Hebammen sagen, wir machen das jetzt so. Mhm. Und Frauen sagen, ja, okay, weil die wissen es ja besser. Also ich bin ja auch in eine Klinik gegangen, weil ich dachte, die wissen, was sie da tun und ich habe vollstes Vertrauen zu diesen Menschen und wusste eben nicht, dass es ein System ist, in dem es nicht um individuelle Bedürfnisse oder einzelne Frauen geht und wie es denen geht, sondern darum, dass das Baby möglichst schnell da rauskommt. Und das haben die dann gemacht. Und irgendwann wurde das dann eine Geburt mit einer Saugglocke, das heißt, sie haben das Baby aus mir rausgezerrt und sie haben dabei einen Darmschnitt gemacht. Und das heißt, sie haben, ohne mich auch nur darüber zu informieren oder mein Einverständnis einzuholen, die intimste Stelle meines Körpers aufgeschnitten. Und das ist für mich der Inbegriff von körperlicher Gewalt. Ja. Und, weil du jetzt nach Beispielen fragtest, also sie hat, diese Hebamme hat ständig Dinge zu mir gesagt wie, das wird so nichts, das reicht nicht. Als ich irgendwann, also ich war sowieso irgendwann völlig weggetreten, ich war gar nicht mehr richtig ich, aber als ich dann irgendwann angefangen habe zu weinen, hat sie zu mir gesagt, weinen hilft dir jetzt auch nicht. Oh. Sie hat aber auch nicht gesagt, was hilft. Und ja, das ist nicht sonderlich selten, dass solche Dinge zu Frauen gesagt werden, wenn sie Kinder kriegen. Und das ist eben die andere Form von Gewalt, verbaler oder psychischer Gewalt, die ausgeübt wird.
Eva, du bist selber Hebamme und stehst quasi auf der anderen Seite der Geburt. Ist das trauriger Alltag in der Geburtshilfe, wenn du solche Geschichten hörst?
Man muss es schon irgendwo differenzieren. Nicht jedes Haus, nicht jede Fachkraft arbeitet so. Es gibt wunderbare Hebammenärzte und Ärztinnen da draußen. Das ist immer ganz wichtig, das zu betonen. Aber ja, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es irgendwo auch Alltag.
Kannst du da ein paar Zahlen nennen?
Es gibt unterschiedliche Studien. Das Problem ist immer noch, wir wissen es alle, wenn es um Forschung in Frauenthemen geht oder allgemein Gesundheitswesen, wenn es um unseren Körper geht, sind wir noch sehr im Rückstand. Bedeutet, es gibt Zahlen von 15%, 30%. Es gibt aber auch Zahlen von teilweise knapp 50%, die sagen, negative Erlebnisse, nicht unbedingt Gewalt in dem Sinne, aber dass sie die Geburt nur negativ erlebt haben. Deswegen, da brauchen wir definitiv noch mehr Forschung. Aber wenn wir uns jetzt auf die Mitte einigen, dass wir ungefähr sagen, 30% sind es auf jeden Fall, die darunter leiden und betroffen sind, können wir uns jetzt vorstellen, 30%, allein wir sitzen hier zu dritt.
Ja,
das heißt, eine von uns wäre theoretisch, war theoretisch betroffen. Und für mich ein großes Thema ist, dass viele Frauen es halt nicht wissen. Und das ist an sich klar, wenn man in der Opferrolle ist, nimmt man das oft erstmal nicht wahr. Aber ich habe immer dieses Thema mit, wenn man jetzt auf der Straße laufen würde und irgendjemand würde mich festhalten, fesseln, mir die Beine auseinanderreißen, mir die Hose runterreißen und meinen Vaginalbereich in irgendeiner Art und Weise anfassen, ob ich das will oder nicht, wäre es definitiv Gewalt. Aber sobald es im Kreißsaal passiert, ist es gerechtfertigt. Und das ist eben nicht der Fall. Ich meine, ja, gerade bei mir, auch von Kollegen kommt immer oft die Aussage mit, im Notfall ist das doch, also muss man halt.
Krass, ne?
Und das ist eben das Problem, es gibt einen großen Unterschied zwischen, wie gucke ich dich an und sage dir, es wird jetzt gleich schnell gehen, wir müssen jetzt das und das und das machen und es wird vielleicht auch unangenehm, aber wir sagen das, was wir machen und wir kümmern uns danach nochmal genau um dich. Oder ich gucke dich an, schreie dich an und sage, wenn du jetzt nicht mitmachst, bist du selber schuld, dann stirbt dein Kind, ja.
Oh.
Also das ist ein Riesenunterschied, deswegen, man kann nicht alles mit Notfall begründen.
Ja, und das eine ist ja, wenn es wirklich, du hast es gerade so schön gesagt, im Notfall wirklich medizinisch notwendig ist, diese Schritte zu gehen, aber die Kommunikation ist, glaube ich, das A und O. Du hast jetzt gesagt, in der Akte steht, ich wurde gefragt, ich wurde nicht gefragt. Das ist natürlich super wichtig. Eva, du hast selber ein Buch zu dem Thema geschrieben und dich auch selber als Mittäterin bezeichnet. Kannst du dazu was sagen?
Ja, Mittäterin wurde ich in der Ausbildung. Auch Täterin wurde ich in der Ausbildung, aber primär Mittäterin. Und das ist ein Label, sage ich mal, was ich mir irgendwo selber gegeben habe, was aber wichtig für mich war, aus Respekt gegenüber der Frauen.
Okay.
Aber man muss ganz klar sagen, dass es als Schülerin oder jetzt heute Studentin oder Studenten, man hat, wenn man in solchen Häusern arbeitet, die von Gewalt betroffen sind, wenn man in einem Team arbeitet, was eine schwierige Führung hat und quasi noch sehr altmodisch arbeitet, kommt man oft an die Wahl, passe ich mich jetzt an, werde ich so, schalte das alles andere aus, was quasi von dem, was ich gelernt habe, oder gehe ich? Deswegen, für mich war es damals der Punkt, dass ich gegangen bin.
Kannst du, du hast es gerade angesprochen, das war in deiner Ausbildung, kannst du die Situation genauer beschreiben, was da passiert ist?
Es gibt verschiedene Situationen, aber ich sage mal so, die erste Situation, wo ich wirklich das Gefühl hatte, jetzt bin ich tatsächlich Mittäterin und mich einfach auch gefühlt hatte, als würde man mich jetzt gleich hier anklagen, war in dem Falle, es ist schon super viel schief gelaufen. Die Geburt war schon sehr, sehr lang, sehr, sehr ausgereizt und die Frau war psychisch, körperlich am Ende. Und in diesem Haus war es leider so, dass das nicht unbedingt der Kristelle-Handgriff, sondern die Abwandlung vom Kristelle-Handgriff. Es gibt quasi einen Handgriff, der ist eh schon nicht empfohlen. Richtig ausgeführt soll der aber nicht wehtun. Aber in Deutschland sieht man meistens eher die Abwandlung davon. Und in diesem Haus ist es so, dass diese Praktik noch durchgeführt wird und auch sehr regelmäßig durchgeführt wird, auch wenn das dort jeder leugnet. Und es war dann so, dass quasi die Geburt so gewaltvoll schon fortgeschritten ist in einer gewissen Interventionskaskade, dass es irgendwann nicht mehr anders ging, laut der Fachkräfte. Und auf einer Seite die Hebamme war, auf der anderen Seite die Ärztin war und sich von beiden Seiten quasi auf den Bauch der Frau gedrückt haben und wirklich geworfen haben und das Kind gewaltvoll rausgedrückt haben. Und ich habe davor gestanden, sagen wir es mal so, und nicht eingegriffen. Und für mich war das eben so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich weiß erstens, dass das hier nicht rechtens ist, dass das kein wissenschaftliches Arbeiten ist, dass es medizinisch einfach falsch ist. Und ich aber absichtlich nicht eingreife, weil ich Angst darum habe, was mir passiert. Was mir an Mobbing oder an Folgen passiert, wenn ich jetzt hier eingreifen würde. Und das waren so die ersten Schritte. Es hat aber dann, das geht ja immer weiter. Also gerade mit fortschreitender Ausbildung, wenn man selber handelt und man ist einfach in einer, wie gesagt, in einem Team drin, was sehr, sehr schwierig ist, wurde ich selber gezwungen zu vaginalen Untersuchungen, auch wenn die Frauen Nein sagen, auch wenn sie ganz klar ablehnen. Boah. Nicht mal im Notfall, sondern wirklich einfach zum Üben. Ja.
Und muss man sich erstmal vorstellen, ne? Also ich bin total schockiert gerade, wenn man das hört. Du sitzt jetzt relativ entspannt,
weil du vielleicht denkst, schockiert,
naja, ich kenne es.
Weil es, also wir lachen jetzt so ein bisschen drüber, ist natürlich überhaupt nicht witzig, ne? Aber es ist, also gerade die vaginale Untersuchung, die du angesprochen hast, das ist überhaupt nicht so in der Situation, dass man denkt, man könnte das ablehnen, ne? Also bei mir ständig. Und bei mir war es immer die gleiche Hebamme, aber ich habe ja auch viele andere Frauen gesprochen, mir schreiben viele Frauen, das ist gang und gäbe, dass die Leute sich nicht vorstellen und ihre Finger in den Körper einer Frau schieben, nur um zu sagen, jetzt sind wir bei 4 Zentimeter. Egal was, es gibt ja eine Leitlinie zur Geburt, wo drin steht, dass man das vielleicht alle 4 Stunden anbietet, zum Beispiel. Das wird nicht angeboten. Da wird so getan, das muss man jetzt hier machen, damit man in die Akte schreiben kann, wie viel Zentimeter Fortschritt das sind. Und da fängt ja Gewalt an. Ich fasse in den Körper einer Frau und frage sie nicht mal, ob ich das machen kann oder erkläre, warum ich das mache. Ja. Und in deinem Fall, was du schilderst, ist natürlich auch das, die sagt nein, ja. Ja. Es zählt nicht, das Nein im Kreis.
Ja. Eva, vielleicht noch mal ganz kurz zu der Situation zurück. Welche Konsequenzen hast du danach getragen?
Gut, für mich war es erstmal, ich musste es erstmal für mich einsortieren, weil es einfach furchtbar war. Das Erlebnis war furchtbar. Also alle Erlebnisse in der Hinsicht waren furchtbar. Aber es war einfach immer ein großer Zwiespalt, weil ich das Wissen hatte, wie es anders geht, ich selbst aber nicht anwenden durfte und auch nicht die Autorität hatte, in einem hierarchischen Krankenhaus irgendwas zu bewegen. Deswegen die Konsequenz war für mich dann im Endeffekt daraus, ich will und werde Hebamme werden, aber nicht hier. Nicht an so einem Ort, der so arbeitet.
Ja.
Die Schule wurde tatsächlich auch dann ein Jahr später geschlossen, weil die Schulleitung auch irgendwann gesagt hat, wir können hier mit euch nicht mehr arbeiten und wir kommen hier nicht weiter. Hätte ich das gewusst, wäre ich vielleicht geblieben. Aber heute bin ich mir sehr dankbar, weil diese Entscheidung, mich nicht anzupassen, ist das Beste, was mir hätte passieren können, weil das machen tatsächlich einfach viele aus Selbstschutz, dass man irgendwann sagt, die Arbeit hier ist schon richtig. Mhm. Weil wenn du die Fachkräfte fragst, die sind zu 100% davon überzeugt, dass das, was sie tun, das Richtige ist.
Ja, ja, und ich kann mir jetzt auch vorstellen, ich meine, du warst selber in der Ausbildung, du hast jetzt gerade von Studenten noch gesprochen. Du bist ja dann auch ein bisschen jünger und wenn dann, weiß ich nicht, die Ärztin oder der Arzt da steht und schon eine etwas erfahrene Hebamme, da traut man sich vielleicht dann auch nicht irgendwie zu sagen, so nee, ich sehe das anders, ich habe das anders gelernt, das ist überhaupt nicht mehr am Zahn der Zeit, was ihr hier gerade macht. Meistens schweigt man dann und entweder, wie du schon sagst, man zieht halt mit und passt sich an oder man hat so viel Mut und sagt, nee, das möchte ich hier alles nicht. Lena, du hattest das gerade schon kurz angesprochen, dass so der ganze Prozess um die Geburt herum, also nicht nur, dass Sachen mit dir gemacht wurden, die nicht kommuniziert wurden, die du nicht wolltest, sondern auch schon dieses Ankommen, es ist keine Zeit für dich da. Würdest du denn generell sagen, der Umgang des Klinikpersonals war während der Geburt auch schon schwierig? Oder wie hast du den auch erlebt?
Also das war das, was ich meinte, es war nichts nett, es war auch keiner nett. Also es sind so kleine Szenen. Also man kommt da an und dann hatten wir einen Kreissaal und dann sagt die, hier ist dein OP-Kittel, zieh den an. Und ich so, ich werde doch nicht operiert, ich kriege doch nur ein Kind. Aber die haben mich genötigt, so einen Kittel anzuziehen, der hinten, wo kann hinten alles offen, rausgeht, ne? Guckt so. Und dann sollte ich noch über den Flur laufen, damit das hier weitergeht. Also allein das war schon so unangenehm.
Ja.
Dann ging der Kittel nicht zu, dann hat irgendeine Hebamme einen blöden Spruch gemacht, statt zu gucken, ob mein Kittel da irgendwie kaputt ist. Und so ging das von Raum zu Raum, von Mensch zu Mensch, da war nichts nett oder freundlich. Und dann kommt man nach dieser traumatischen, gewaltvollen Geburt, die ich aber, wie gesagt, gar nicht wusste, dass es gewaltvoll ist. Ich war einfach nur völlig fertig. Auf so eine Wochenbettstation, dann geht das weiter. Die kommen zwar immer reingeschossen, morgens um 6:30 und rufen, herzlichen Glückwunsch.
Mhm.
Aber keiner ist da freundlich, fragt, was man braucht. Man muss darum kämpfen, dass man Schmerztabletten kriegt oder was zum Narbe kühlen. Mein Mann ist dann, weil das Baby ganz viel geschrien hat, hat mir keiner erklärt nach so einer Saugglockengeburt, ist dann immer auf dem Flur auf und ab gegangen, dass ich mich mal ausruhen kann, kommt nebenan rein und sagt, wo ist denn ihr Kind? So, war ich ja schon die schlechte Mutter. Ja,
ist ja, wollte ich gerade sagen, ist ja grundsätzlich, da kommen wir später nochmal zu.
Ja.
Deswegen, bevor du da schon weiter, da habe ich nämlich gleich noch eine Frage zu. Eva, welche Strukturen in Krankenhäusern begünstigen denn die Erfahrung?
Ja, das Thema strukturelle Gewalt ist groß, weil das ist meistens der Anfang leider. Ich finde, es gibt viele, viele Probleme. Klar, Fachkräftemangel, Personalmangel, wie gesagt, oder all dieses, auch vom Gesetzlichen her, dass im Medizinischen auch eine Ethikkommission meiner Meinung nach extrem fehlt, weil wir mit Menschen arbeiten und das nie überprüft wird, was da eigentlich passiert. Aber auch für uns als Mitarbeitende, für uns gibt es kein Auffangsystem in den meisten Häusern. Bedeutet, dass wenn wir irgendwo in so ein Haus reinrutschen oder auch in Fälle rutschen, wo wir quasi schlecht gehandelt haben und eigentlich danach quasi in eine Supervision müssten oder mal drüber sprechen müssten oder psychologisch einfach betreut werden sollten, die Kapazität gibt es nicht. Ja. Bedeutet, dass wenn man mal leider in sowas reingezogen wird und man macht immer weiter und weiter und weiter, das fällt kaum auf. Und wir haben einen Mangel, das heißt, wir können die Fachkräfte jetzt auch nicht einfach
austauschen.
Das funktioniert einfach nicht. Und dann kommt eben dieser Zeitfaktor dazu, dass wenn dann mal Hebammen zum Glück im Dienst sind, auch genug vielleicht, oder auch Ärzte und Ärztinnen, können wir jetzt nicht groß daran arbeiten, was hier jetzt gerade alles schief läuft.
Mhm.
Deswegen diese Häuser, die eben noch so eine sehr schwere Hierarchie und alte Praktiken haben, die wirklich zu ändern, Veränderungen zu schaffen, bräuchte so viel mehr Kapazität von oben quasi herab, vom Staat herab, dass man mehr finanzielle Mittel auch hätte, um dort einfach Raum zu schaffen. In dem zweiten Haus, wo ich gearbeitet habe zum Beispiel, waren Supervision Pflicht. Und das hat wahnsinnig viel verändert, auch im Team. Es war Pflicht, dass man Notfallübungen sehr, sehr häufig gemacht hat. Und nicht nur vom Wissen her, sondern auch vom Menschlichen her. Wie redet man mit Menschen, wenn es eben auch schwierig wird? Mhm. Und das sind alles Dinge, die können funktionieren. Man muss halt nur Kapazität dafür haben, Zeit haben und finanzielle Mittel. Und das ist eben nicht Standard. Und das ist für uns in so einem Jahr von 2025 eigentlich traurig, dass wir das nicht schaffen.
Sieht das denn außerhalb der Krankenhäuser in der Geburtshilfe anders aus?
An sich in der außerklinischen Geburtshilfe gibt es deutlich weniger Gewalt, absolut. Auch nicht unbedingt keine, weil was Gewalt ist, empfindet am Ende immer die Frau und sagt...
Finde ich wichtiger Punkt.
Ja. Die Frau, das Opfer ist diejenige, die das angibt, nicht der Täter.
Ja.
Aber ja, es ist deutlich, deutlich weniger, vor allem weil eben mehr Zeit da ist. Gerade in der außerklinischen Geburtshilfe ist es häufig so, dass zwei Hebammen eine Frau betreuen.
Mhm.
Das heißt, man hat einfach einen ganz, ganz anderen Start. Man kennt sich durch die Schwangerschaft und man ist in einem ganz anderen Vertrauensverhältnis. Und das macht wahnsinnig viel, weil Geburt ist ein hormoneller Prozess und Hormone sind so empfindlich. Das wissen wir eigentlich alle als Frau, dass Hormone sehr empfindlich sind. Und im klinischen Betrieb geht es einfach unter.
Ja. Lena, wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet bei deinem ersten Kind? Oder auch welche Erwartungen hattest du bei der Geburt?
Ja, das ist ein super wichtiger Punkt. Und deshalb mache ich auch diese Arbeit und rede so viel darüber, weil ich war eigentlich sehr gut vorbereitet. Also ich hatte zwei verschiedene Ratgeber gelesen. Ich habe einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und ich bin ja nun vom Beruf Journalistin. Das heißt, mich schon damit beschäftigt. Ich habe mit Freundinnen geredet. Das Interessante ist ja, in so einer ganz normalen Vorbereitung, die man so macht, kommt der Begriff Gewalt in der Geburtshilfe nicht vor. Auch nicht der Begriff Interventionskaskade, den Eva eben genannt hatte, dass wenn ich früh eine Geburt eingreife, später weitere Eingriffe kommen. Nichts darüber, welche Eingriffe es gibt, wann die notwendig sind und wann eben auch nicht. Oder dass es sein kann, dass man sagt, wir machen einen Eingriff, den brauchen wir gar nicht. All diese Infos hatte ich nicht, obwohl ich mich so intensiv vorbereitet hatte. Und mir ist auch ganz wichtig, ich bin auch nicht in die Klinik und dachte, die Geburt wird das Schönste in meinem Leben. Ja, ich hatte einfach nur die Erwartung, dass ich da gut begleitet werde und man sich um mich kümmert und ich dann ein Baby kriege und dass es dann in Ordnung ist. Auch wenn es schmerzhaft ist oder ich irgendwelche Verletzungen haben sollte, okay, hatte ich mich alles mit beschäftigt. Aber das habe ich eben nicht erwartet. Das kann man auch gar nicht erwarten, wenn einem nicht jemand ganz klar sagt, was das für ein System ist, in das man da gelangen kann.
Ja, Eva, haben wir in unserer Gesellschaft eine realistische Vorstellung von der Geburt?
Nee, also ganz klar, nee. Es ist ja vor allem so, wenn wir drüber nachdenken, wann waren wir mal bei einer Geburt dabei?
Ja.
Vor wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten war das noch normal, dass wir mal eine Geburt gesehen haben? Das gibt es ja schon länger nicht mehr. Was auch an sich irgendwo okay ist. Ich finde es manchmal schade, weil ich mir denke, es würde viele Fragen klären. Dann, wenn wir uns Film, Fernsehen, Social Media anschauen, das Bild von Geburt, was dort herrscht, ist absurd und veraltet und das Traurige ist aber, dass wir das alle übernehmen. Deswegen, was ich als Hebamme oft im Kreißsaal hatte, ist dieses, die Frau kommt rein und legt sich erstmal ins Bett. Und sagt, brauchst dich nicht hinlegen. Also wenn du möchtest, natürlich darfst du dich gerne hinlegen, aber du darfst dich bewegen, du darfst machen, was du willst, du darfst auf den Ball rumhopsen, darfst in die Wanne, du darfst laufen, du darfst knien. Du musst dich auf keinen Fall ins Bett legen, weil das ist das Letzte eigentlich, was wir wollen. Aber das ist halt so dieses Bild, was wir im Kopf haben, wir legen uns hin, wie auf dem Gynäkologenstuhl auch, und so kriegen wir unser Kind.
Ja.
Und das ist eigentlich absurd veraltetes Bild. Das ist eher so ein Zweiter Weltkriegsgeburtssaal. Und da hängen wir leider noch sehr, sehr dran an dem Bild.
Achtung, Vorurteile. Frauen, die eine traumatische Geburtserfahrung gemacht haben, bekommen oft folgende Sätze zu hören.
Hauptsache, das Kind ist gesund. Deine Erwartungen sind einfach zu hoch gewesen. Stell dich nicht so an. Das haben Millionen Frauen vor dir auch überlebt.
Lena, sind dir solche Aussagen auch schon begegnet? Und wenn ja, was haben die mit dir gemacht?
Ja, das sind die Klassiker. Ja, ich glaube, jede Frau nach einer traumatischen Geburt hat irgendwen im Umfeld, der irgendwas von diesem Mist von sich gibt. Bei mir war es zum Glück nicht jetzt mein Partner oder meine Eltern oder Schwestern, also mein engstes Umfeld war immer für mich da auf meiner Seite, hat nie das abgewertet, was ich erlebt habe. Aber im weiteren Familienkreis natürlich. Wann berappelt die sich denn endlich mal? Ja, ich muss mich nicht berappeln, ich bin Opfer von Gewalt geworden. Ich habe hier ein schweres Trauma aufzuarbeiten und Traumafolgestörungen so. Aber es ist erleben, und das erzählen mir auch ganz, ganz viele Frauen, dass all diese Sätze, die du eben genannt hast, absolut, also die gehören quasi zu unserer Gesellschaft dazu. Ja. Und dieser Satz, Hauptsache das Kind ist gesund, der ist ja in verschiedenen Varianten unterwegs und der ist unglaublich häufig da, dass Frauen, und es ist so schlimm, weil wenn Frauen merken, mir geht's schlecht und sie fangen an, von traumatischen Geburten zu erzählen, was der erste Schritt zur Heilung ist, redet drüber und irgendwer sagt, na ist doch jetzt vorbei, Hauptsache das Kind ist gesund. Ja, und das ist so schlimm, weil es den Frauen gar nicht den Raum gibt, darüber zu sprechen, was sie erlebt haben und gehört zu werden. Und ja, das ist eben der erste Schritt zur Heilung, dass man Frauen zuhört. Und ich habe ja dieses Buch geschrieben, das heißt ja, so wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen. Und wenn ich Frauen diesen Satz sage, die Ähnliches erlebt haben, dann fangen die oft an zu weinen. Weil diesen Satz, den dürfen sie in unserer Gesellschaft nicht mal sagen. Weil die Erwartung ist, es ist ja der schönste Tag ihres Lebens. Und wenn sie jetzt sagen, so wollte ich mein Kind nicht zur Welt bringen, dann wird ihnen immer gesagt, ja, aber es ist doch jetzt da und es ist jetzt gesund und es geht nicht darum, was du erlebt hast, sondern dass das Kind gesund ist. Und das ist das, was ich so kritisiere, weil es so viel, es retraumatisiert quasi. Es gibt einfach nicht den Raum, dass diese Frauen verarbeiten können, was sie erlebt haben.
Ja. Eva, wie kann man denn verhindern, dass man unter der Geburt genau in so eine Lage kommt, in der man sich ohnmächtig fühlt oder auch ausgeliefert?
Ich sage immer, Wissen ist Macht und da sich auch an den richtigen Stellen informieren. Schauen, was für einen Geburtsvorbereitungskurs macht, welcher Hebamme und bei wem man vor allem seine Vorsorge auch macht und wie man sich quasi vorbereitet. Das macht wahnsinnig viel aus, aber der Punkt ist eben nicht alles. Wenn du in die Hände von Fachkräften kommst, die einfach tagtäglich Missbrauch anwenden, so hart es klingt, es ist wahnsinnig schwer, da rauszukommen, weil das Opfer ist nicht schuld. Und das ist einfach, wenn wirklich so Menschen so dominant sind, dass sie dich da unterdrücken, ist es wahnsinnig schwer, da irgendwas dagegen zu tun. Die Begleitperson hat an sich auch noch viel Macht, wobei es auch schwierig ist, von seinem Partner, Partnerin oder wer auch immer bei der Geburt dabei ist, zu erwarten, sich gegen Täter geht dagegen zu setzen.
Vor allem ja dann in dem Moment gegen Klinikpersonal. Ne? Also das muss man sich ja auch mal vorstellen. Du hattest das, glaube ich, gerade gesagt. Man geht ja immer davon aus, dass die Person mir gegenüber, also Arzt, Ärztin, Hebamme, das sind ja die, die wissen, was sie machen. Und dann wird das schon richtig sein, weil ich habe vorher noch nie was von dem Thema gehört. Mhm. Lena, wie hat denn dein Mann in der Situation reagiert? Oder wie hat er die Situation auch wahrgenommen?
Ja, das ist super spannend. Also man muss ja dazu sagen, dass ich 5 Jahre später eine ganz andere Geburt hatte, eine sehr selbstbestimmte, starke, mit einer 1:1 Begleitung. Und mein Mann hat genauso wie ich erst durch diese zweite Geburt verstanden, was eigentlich eine Geburt ist, okay, und hat dann erst einordnen können, was das erste war. Nämlich irgendwie ein medizinischer Eingriff und ein Übergriff. In der Situation selber hat er das natürlich nicht gesehen, ich ja auch nicht. Der hat mir hinterher erzählt, oh, du warst so stark und du hast diese Schmerzen ausgehalten, ist ja schön und gut, ne? Aber er hat natürlich nicht verstanden, dass ich gerade traumatisiert werde und Gewalt erlebe, weil das gesamte System, in dem wir waren, ja alle Handlungen normalisiert hat. Ja. Also es hat niemand hinterher gesagt, du, das war jetzt ungünstig, dass ich das gesagt habe, oder es tut mir echt leid, dass wir dir nicht erzählt haben, dass wir dich gerade aufschneiden. Das hat ja nie jemand gesagt. Und selbst als ich 1,5 Jahre später in dieser Klinik war, weil ich einen 9 Seiten langen Beschwerdebrief geschrieben habe und damit gedroht habe, öffentlich zu machen, was ich erlebt habe. Nur deshalb hat mich der Chefarzt eingeladen. Da hat der mir in 1,5 Stunden Gespräch nochmal erklärt, dass das alles richtig ist. Ja. Und dass man das genauso macht und dass es alles sein muss und dass sie nie die Frauen fragen, ob sie die aufschneiden und so weiter. Und da ist mir klar geworden, wir haben es hier mit einem System zu tun. Mit einem System. Und da klar gibt es Unterschiede und es gibt Kliniken, die anders arbeiten und Hebammen, die es noch schaffen, nicht irgendwie abzustumpfen, ist mir klar. Aber wir haben grundsätzlich in dem System ein Problem, dass es eben nicht um Selbstbestimmung von Frauen geht.
An dieser Stelle kurz einmal Werbung in eigener Sache. Deine Gesundheit ist dir wichtig. Uns auch. Deshalb belohnen wir deine Aktivitäten rund um Sport und Vorsorge mit unserem Bonus. Mit der Pronova BKK App hast du dein Bonusheft immer auf deinem Handy dabei. Und du kannst dir ganz easy zum Beispiel 200 Euro Bonus sichern. Pronova BKK. Krankenkasse, so wie du sie brauchst. Eva, was können denn die Partner oder Angehörigen tun, um die Frauen halt genau vor so einer Situation dann zu schützen?
Ja, wie gesagt, es ist schwer, aber auch da ist es eben dieses, man muss erstmal realisieren, dass die Situation gerade nicht okay ist. Und das kann man nur, wenn man vorher mal drüber gesprochen hat und die Frau das weiß. Und wie gesagt, die Infos zu bekommen sind schon nicht so leicht. aber eben da, wenn man dann merkt, okay, irgendwie haben wir drüber gesprochen und eigentlich haben wir gesagt, wir, also gerade auf den Bauch werfen und irgendwie nur im Bett liegen und von einem Schmerzmittel zum anderen, so haben wir das uns irgendwie eigentlich gar nicht vorgestellt und die Schwangerschaft war ja auch eigentlich ohne Probleme. Da wäre dann eben so der Punkt, dass man einfach mal ganz laut Stopp sagt oder auch fragt, warum. Also ich sage meinen Frauen immer, egal wo ihr hingeht, ihr dürft euch aussuchen in Deutschland, wo ihr hingeht. Das ist ein großer Punkt. Das ist nicht in jedem Land so. Auch in Nachbarländern ist das teilweise nicht so. Den Luxus haben wir in Deutschland. Wir dürfen auch eine Stunde und sowas fahren. Deswegen informiert euch erstmal, wo ihr hingeht. Stellt Fragen. Fragt warum. Tut so, als wärt ihr ein zweijähriges, dreijähriges Kind und fragt einfach nur, warum. Ja. Ihr müsst keine großen Fragen stellen. Wenn es am Vorstellungsabend einfach nur heißt, bei uns würde ab und zu mal einen Oxytocin-Tropf gemacht oder keine Ahnung was, dann fragt so lange, warum, bis ihr mal eine Antwort bekommt. Und wenn Klinikstandard kommt, dann wisst ihr schon, ist vielleicht nicht die beste Antwort.
Vielleicht ein guter Indiz an der Stelle.
Klinikstandard, ne? Ganz schlecht, ja.
Und stellt auch gerne, wenn ihr euch das traut, auch mal eine Frage wie, wie ist denn die Sektiorate? Da ist die Antwort vollkommen egal, weil es gibt Häuser, die eine sehr hohe Sektiorate haben, weil sie sehr viele krankhafte Verläufe haben. Aber es kommt darauf an, wie reagiert das Personal.
Kannst du einmal erklären, was Sektiorate ist?
Achso, die Kaiserschnittrate von einem Haus.
Achso, okay.
Und zum Beispiel, ich habe in einem Haus gearbeitet mit 4000 Geburten. Da hast du sehr, sehr viele Kaiserschnitte, einfach weil man sehr viele Pathologien hat. Und gerade im Level-1-Haus. Und das ist auch vollkommen okay. Aber es kommt darauf an, wie reagiert wird. Wenn das Personal dich anschaut, schon die Augen verdreht und sagt, ach, jetzt haben wir wieder so eine, die rumfragt. Dann drehst du dich bitte um.
Und gehst.
Und gehst. Ja, ja. Weil wenn du schon nett willkommen wirst und mit dir gesprochen wird, dich ernst genommen, du ernst genommen wirst und die Fragen auch gehört werden, auch wenn die Antworten vielleicht manchmal sehr medizinisch sind, dann weißt du schon, ah, okay, vielleicht wird hier auch ein bisschen mal kommuniziert.
Ja, finde ich total gute Hinweise an der Stelle, dass man einfach, also, es klingt eigentlich so doof, weil ne, man weiß es nicht, dann fragt man auch nach, aber man traut es sich, glaube ich, in dem Moment nicht. Mhm. Kannst du noch einmal erklären, was Level-1-Haus bedeutet?
Achso, ein Level-1-Haus, es gibt quasi in Deutschland verschieden kategorisierte Krankenhäuser. Level 1 bedeutet bei Geburt jetzt zum Beispiel, dass wir auch Frühgeburten betreuen, dass wir quasi alle Geburten betreuen. Und da kommt es eben dazu, dass du eben viele Pathologien hast, viele Eingriffe, viele Kaiserschnitte. Deswegen ist, wie gesagt, die Antwort gar nicht so relevant, sondern wie wird mit den Menschen gesprochen.
Ja. Okay.
Ja, und ich war auch, also diese Level-1-Hausgeschichte, das erlebe ich ganz oft, wenn mir schreiben auch Frauen und fragen wirklich, wo soll ich denn hingehen und da war es doof und da habe ich das gehört. Und in diesen gerade Level-1-Kliniken, ich habe auch mit Chefärzten gesprochen, ist das Problem, die sehen, wie Eva es eben schon beschrieben hat, die sehen ja schwierige Geburtsverläufe, die gibt es ja auch, gerade mit Vorerkrankungen, Mehrlingen, was auch immer. Und etliche dieser Klinik können dann nicht mehr die gesunde Frau sehen mit dem gesunden Baby, das einfach nur auf die Welt kommen will, sondern haben immer diesen Blick auf Geburt als das tödlichste und gefährlichste der Welt. Okay. Und das ist auch die Erklärung, warum gerade, also es heißt nicht, dass in allen Level-1-Häusern das gemacht wird, das will ich gar nicht sagen, aber warum dieser Blick auf Geburt als natürlicher Prozess in ganz vielen Kliniken abhanden kommt. Und ich fand das so spannend, weil ich habe auch als Journalistin über Geburtshäuser geschrieben. Wenn man eine Hebamme aus dem Geburtshaus fragt, wie sie Geburt sieht, dann erzählt die von so einem natürlichen Prozess und dass sie das an den Frauen erkennen, ob es Probleme gibt oder nicht. Und dann gibt es hier eine andere Position und lalala. Und das ist ganz anders, als wenn man mal auf so einem Flur in so einer Klinik unterwegs ist oder auch mal in so einen Kreis reinguckt, wenn die schon so überall weißes klinisches Gesicht Licht haben und alles einfach völlig irgendwie so, wo man schon denkt, nur will ich jetzt nicht so ganz steril. Ja, also deshalb sage ich auch allen Frauen, die mich fragen, wonach soll ich den Raum aussuchen oder den Geburtsort, wie Eva schon gesagt hat, Fragen stellen zu allen Eingriffen, gucken, wie sie reagieren, sich auch einen Geburtsplan schreiben, also richtig Gedanken darüber machen, wie will ich mein Kind zur Welt bringen, weil es ist meine Geburt. Ich werde Mutter.
Ne? Ja, ich finde, das sind total wichtige Hinweise, die, und deswegen finde ich das so schön, dass ihr das jetzt gerade benannt habt, weil ich glaube, ganz viele Frauen wissen das nicht, dass man sich darüber Gedanken machen darf. Und du hast es angesprochen, wir dürfen uns das aussuchen. Lena, wie hat dich diese Situation beeinflusst, jetzt gerade auch so in der Zeit, Wochen, Monate nach der Geburt oder vielleicht auch langfristig?
Du meinst jetzt die erste traumatische Geburt, ne? Ja. Ja, das hat mein Leben verändert wie nichts vorher, weil ich auch nicht mehr der gleiche Mensch danach war. Also man muss sich das so vorstellen, weil ich ja nicht wusste, dass es Gewalt in der Geburtshilfe gibt, saß ich auf diesem Sofa und hatte mein Baby auf dem Arm und habe nichts gefühlt. Das haben ganz viele Frauen, dass sie auch, bei mir war es ja ein Wunschkind, ich wollte das ja alles. Ne?
Ja, und das finde ich.
Ja, aber schön. Es ist da und es ist, eine Frau in meinem Buch beschreibt das so gut, die hat gesagt, die Liebe zu meinem Kind ist im Kreißsaal geblieben. Und die konnte nicht folgen, weil diese Geburt so schrecklich war. So.
Schlimm, ja.
Und die sagt auch, und das sagen viele Frauen, sie musste sich erarbeiten, ihr eigenes Kind zu lieben. Und das ist für die meisten Frauen das Allerschlimmste, dass sie dieses Baby im Arm sind. Sie gucken sich später Fotos an und sagen, das war doch niedlich, was hatte ich denn? Ja, du warst halt schwer traumatisiert. Und das war ich auch. Und Es gibt verschiedene Folgen. Es gibt natürlich Wochenbettdepressionen, die durch traumatische Geburten, die es viel gibt. Aber ich hatte eben eine posttraumatische Belastungsstörung. Das haben auch viele Frauen. Und das ist so, wir kennen das aus Filmen von Soldaten nach Kriegseinsätzen. Die haben Flashbacks, die haben Panikattacken, die haben Albträume, die sind so ganz gereizt. Das hatte ich auch alles, aber ich wusste ja nicht warum. Ich habe gedacht, ich bin verrückt geworden. Ja, weil ich habe dieses
nicht total schlimm, weil du hast jetzt gesagt, es war eine absolute Wunschschwangerschaft, es ist alles gut gelaufen, ich habe mich vorbereitet, ich habe mich gefreut und du liegst da mit deinem neugeborenen Kind und
ich zerstört
gar nichts.
Ja, du bist einfach nur zerstört. Und ich meine, unabhängig davon, dass dein Körper eh sehr herausgefordert ist und es harte Arbeit ist, wieder zu sich zu kommen, zu Kräften zu kommen. Und das ist ganz schlimm und deshalb mache ich auch diese Arbeit und rede darüber, weil ich allen an die vielen Frauen denke, die jetzt gerade mit ihrem Baby auf dem Sofa liegen und nicht verstehen, was mit ihnen los ist. Und denen sage ich immer, also du bist nicht alleine mit dem, was du erlebt hast. Wir sind hunderttausende Frauen jedes Jahr. Du bist nicht alleine und du kannst nichts dafür. Und du bist nicht schuld an dem, was dir passiert ist, sondern du bist Opfer eines Systems geworden. Ja. Von Menschen, die wahrscheinlich anderes wollen, aber es in diesem System nicht mehr können.
Sich auch vielleicht nicht trauen, so wie du es gerade angesprochen hast.
Sich vielleicht nicht trauen oder es einfach schon übernommen haben. Also so Gewalt wird ja auch erlernt und weitergegeben. Es sind sehr starke Hierarchien. Ein Punkt, über den wir noch gar nicht geredet haben, der ist einfach wichtig im Hinterkopf zu haben, ist die Finanzierung unseres Gesundheitswesens. Es gibt sogenannte Fallpauschalen und je nachdem, was für eine Geburt ich habe, kriegt diese Klinik Geld.
Okay.
Und es ist erforscht, dass von rein natürlichen Geburten, bei denen nicht eingegriffen wird, die auch noch länger dauern, eine Klinik nicht existieren kann. Ja, das heißt nicht, dass jeder Kaiserschnitt gemacht wird, weil es Geld gibt, das sage ich nicht. Aber es ist ein Hintergrund, den man einfach mal wissen muss, was ich hier für ein System habe, in das ich komme. Und das ist so mein Ansatz, dass ich darüber aufkläre.
Ja, super wichtig. Und am liebsten würde ich euch noch weiter gerne zuhören. Und ich finde, allein ist schon ein Thema, wo man eine ganze Folge drüber drehen kann. Aber Eva, welche Folgen können denn so gewaltvolle Geburten für Frauen allgemein haben?
Super unterschiedlich. Von Traumata haben wir jetzt schon ganz viel gehört. Aber auch Medikamente haben Folgen. Das ist ja immer auch der Punkt. Gerade so dieser typische Venentropf. In Deutschland sind auch knapp 30% aller Frauen haben einen Venentropf. Das ist viel.
Mhm.
Wenn man jetzt überlegt, 30% erfahren Gewalt, 30% haben einen Venentropf. Ja. Wir haben eine 30% Sektio-Rate. Irgendwie gibt es da ein gewisses Muster. Das ist immer ein ganz gutes Beispiel, weil man ist gerade in der Forschung dran, dass Oxytocin, künstliches Oxytocin zum Beispiel auch starke Folgen, was die Stillbeziehung angeht. Wochenbettdepression haben wir es schon wieder. Allgemein dieses Thema mit, wenn wir unsere Frauen während der Geburt mit künstlichen Hormonen vollpumpen, was passiert mit der eigenen Hormonproduktion? Die bleibt nämlich ganz schön auf der Strecke. Und deswegen, es kann einmal die Medikamente können natürlich immer eine Nebenwirkung haben, klar. Auf der anderen Seite körperliche Folgen. Eine Frau, die gerade zum Beispiel einen Dammschnitt erlebt hat, eine unnötige Episiotomie oder diesen starken Druck auf den Bauch, das muss man auch ganz klar sagen, das wird nicht dokumentiert. Du wirst die Abwandlung vom Kristeller-Angriff, du wirst wahrscheinlich auch den normalen Kristeller-Angriff in keiner Dokumentation finden, weil die Fachkräfte wissen, dass das nicht rechtens ist. Irgendwo tief innen drin wissen sie es. Und da habe ich auch schon sehr viele Streitereien gehabt mit Ärzten und Ärztinnen, weil ich habe es dokumentiert und weil es das Recht der Frau ist, weil im Nachhinein, wenn sie wirklich vor Gericht gehen will, darf sie meiner Meinung nach, muss sie das Recht haben, sagen zu können, da steht es aber, dass das passiert ist.
Ja.
Weil auch da können Organrisse passieren, es können Prellungen passieren, es können einfach auch Folgen passieren, auch bei den Kindern geplatzte Äderchen im Auge, starke Blutergüsse, sonst irgendwas. Also es ist ja einfach Gewalt und Gewalt hat Folgen. Aber die Fachkräfte sind nicht blöd. Und die werden ja auch heranwachsen, also die wachsen in diesem System heran und wissen, was sie dokumentieren und was nicht.
Lena, hast du dir nach deiner ersten Geburt professionelle Unterstützung gesucht, durch zum Beispiel Psychotherapeuten oder ähnliches?
Auf jeden Fall, aber das hat leider nicht früh genug. Also leider, weil ich es ja nicht wusste. Also da kommen wir immer wieder hin. Das hat Monate gedauert, weil ich eine Beleghebamme hatte, hat die schlimme Hebamme, die mir die Gewalt angetan hat, mich ja auch hinterher begleitet. Das heißt, ich hatte niemanden, mich hat niemand gefragt, wie es mir geht. Und nach Monaten habe ich mir eine andere Hebamme gesucht. Und die saß mir gegenüber, hat gefragt, wie geht's dir? Und ich habe geweint und ich habe nicht wieder aufgehört. Mein Mann hat geweint, wir haben einfach alles erzählt. Und die hat zu mir gesagt, genau die Sätze, die ich eben gesagt habe, die hat zu mir gesagt, pass auf, es geht vielen Frauen so, geh mal hier hin. Und wenn ich das nicht gehabt hätte, weiß ich nicht, wie lange es gebraucht hätte, um mir Hilfe zu holen. Dann bin ich vor allen Dingen in eine Gruppe gegangen. Da gibt es mittlerweile recht viele Angebote von Gruppen von Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Und das war eigentlich das Hilfreichste, eben um zu verstehen, dass ich nicht alleine bin. Und bin dann auch in Therapie gegangen und habe eben auch angefangen, mich mit diesem System zu beschäftigen, dieses Gespräch mit dem Chefarzt geführt, diesen Beschwerdebrief davor geschrieben, um auch zu sagen, Leute, das ist nicht in Ordnung, was hier passiert. Nicht, dass ich das System verändern kann, aber ich kann darüber aufklären.
Ich wollte gerade sagen, zumindest aufklären und wenn viele Frauen, die das erleben oder im besten Fall alle solche Schritte gehen
das
würden.
Das ist total dann, richtig, dass du das sagst, mir auch so total wichtig. Es geht darum, sich Hilfe zu holen, aber es geht auch darum, ehrlich darüber zu reden, was man erlebt hat, da wo man sich traut. Ich sage auch immer, schreibt Google-Bewertung, macht was, um zu teilen, was ihr erlebt habt.
Ja, deswegen versuchen wir es ja auch mit dem Podcast, ne, weil wir sagen, es ist ein super wichtiges Thema. Es wird viel zu wenig kommuniziert und deswegen müssen wir darüber sprechen. Eva, was müsste sich denn allgemein in der Geburtshilfe ändern, damit möglichst weniger Frauen oder im besten Fall auch gar keine Frauen mehr genau solche Situationen erleben?
Das Erste, was passieren muss, ist, die Regierung muss verstehen, dass es ein Problem ist. Also ich war selber schon im Bundestag und durfte bei Gesetzesvorschlägen mitarbeiten, was schon ein Anfang ist. Die liegen auch auf dem Tisch. Es dauert natürlich alles wieder ein bisschen länger. Aber da muss erstmal verstanden werden, so wie wir ins Leben starten, so wie unsere Bürger ins Leben starten, ist ein ganz, ganz schlechter Grundstein für unsere Gesellschaft. Und es ist eigentlich sehr, sehr traurig, weil wir eigentlich schon so weit sind in der Medizin, dass wir dahingehend, sobald wir die Kreißsaaltür betreten, in vielen Kreißsälen einfach noch so große Probleme haben. Das würde schon viel ändern, wenn es einfach mal wirklich ein anerkanntes Problem wäre. Dann würde nämlich auch die Forschung nachziehen, dann würde das finanzielle Problem vielleicht mal thematisiert werden. Und dann müsste es aber auch flächendeckend wirklich Betreuung geben. Bedeutet, es wird ja immer gesagt, in Deutschland haben wir die Wahl, wie Frauen gebären dürfen. Das ist in der Realität nicht so, weil außerklinische Geburtshilfe kann sich nicht jeder leisten. Nicht jeder kann sich eine Rufbereitschaftspauschale leisten. Krankenkassen haben nicht die Kapazitäten, das so zu unterstützen, wie sie vielleicht gerne wollen würden. Mhm. Oder es ist einfach noch nicht im System einfach so verankert, dass es sich lohnt. Da gibt es super viele finanzielle Probleme. Und vor allem für die Hebammen, für die Fachkräfte, Ärzte, Ärztinnen, aber auch in der Pflege, egal wo, muss es Systeme geben, wo wir als Fachkräfte aufgefangen werden oder auch mal rausgezogen werden und gesagt werden, oh, du hattest jetzt 2, 3 Fälle, vielleicht reden wir da mal drüber und wir gucken mal, was wir vielleicht ändern oder du brauchst vielleicht eine Pause oder mal eine Kur oder eine Therapie.
Ja, weil für euch ist es ja auch nicht einfach, ne?
Nee.
Lena, du hast ja gerade erzählt, dass du noch ein zweites Kind bekommen hast. Wie war denn die Geburt? Bist du da mit Angst dran gegangen, weil du wusstest, wie es in der ersten sein kann und hast gesagt,
aber da waren noch 5 Jahre dazwischen. Ne? Ja. Ich höre das ja oft, dass das ja viel zu groß der Abstand ist und die Große schimpft auch immer, wenn die Kleine nicht richtig mit ihr spielen kann und so. Aber das hat einen Grund gehabt. Ich habe 5 Jahre lang erst meine eigene Erfahrung aufgearbeitet, mein Trauma bearbeitet. Dann habe ich mir das System angeguckt, dann habe ich angefangen, darüber zu schreiben, aber das war erstmal nur für mich. Und dann habe ich wirklich ganz für mich informiert, okay, was gibt's für Geburtsorte, von Hausgeburt, Geburtshilfe in Geburtshäusern und dann unter, was gibt's verschiedene Kliniken. Und ich habe eben eine gefunden, die einen sehr natürlichen Ansatz hat, die von Hebammen geleitet ist. Also ist auch ein kleiner Tipp, es gibt Hebammen geleitete Kreißsäle in Kliniken. Ich bin trotzdem in der Klinik, aber die Hebamme hat das Sagen und nicht der Arzt. Mhm. Und der Arzt kommt oder die Ärztin kommt nur dazu, wenn es ein Problem gibt. So war das bei mir auch. Und das hatte ich mir ganz genau ausgesucht und war da auch beim Infoabend und habe Fragen gestellt und hatte mir aufgeschrieben, auf keinen Fall machen Sie hier einen Dammschnitt, ohne mich zu fragen und so weiter. Und ich hatte auch geübt, falls da jetzt wieder eine Hebamme ist, die nicht mehr kann und nicht mehr will und die furchtbar ist und sagt irgendwie schlimme Sachen, sagt, ich habe geübt zu sagen, so reden Sie nicht mit mir, ich bringe hier ein Kind zur Welt oder schicken Sie mir eine Kollegin. Ich war also sehr gut vorbereitet, ich brauchte das dann alles nicht. Ja?
Ich meine, du wusstest das jetzt, sorry, dass ich dich unterbreche, weil du das leider vorher schon erlebt hast, aber deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr gut und auch wichtig, dass du das gerade ansprichst und vielleicht auch ein kleiner Appell an die Zuhörerinnen da draußen, sprecht es an und stellt euch vor den Spiegel, wenn ihr vielleicht vor einer Geburt steht und sagt euch genau solche Sätze, um einmal diese Hürde zu überwinden, und man nachher da liegt und denkt, oh Gott, ich traue mich gar nicht
auch
zu sagen,
Fragen,
dass ich das nicht möchte.
Also auch für die Begleitperson, das ist auch ein wichtiges Kapitel in meinem Buch und in meiner Arbeit zu sagen, überlegt euch, wen nehmt ihr mit, welche Rolle will diese Person spielen, kann die sich für meine Rechte einsetzen. Manchmal kann das ja Partner nicht. Dann nehme ich noch eine dritte Person mit, so eine zweite Person. Wir sind dann zu dritt, im Team. Ja, es gibt den Begriff Geburtsteam. Nimm Leute mit, die die Kraft haben, die Fragen auch für dich zu stellen, wenn du nicht mehr kannst. Warum wollen sie das machen? Ist das medizinisch notwendig? Wichtigste Frage überhaupt. Was passiert, wenn wir das nicht machen?
Ja.
Weil bei mir wäre die ganze Geburt über die Antwort gewesen, dann warten wir halt noch.
Ja,
wenn ich diese Frage gewusst hätte.
Eva, du bist selber schwanger.
Mhm.
Hast du schon einen Plan für deine Geburt?
Es gibt für mich keinen Plan in dem Sinne, weil es gibt Plan A, B, C, D bis XY. Geburt ist nie so, wie man sich das vorstellt. Das muss man sowieso von vornherein so ein bisschen dieses Loslassen üben. Eltern sein oder allgemein Kinder bekommen ist ein reines Loslassen. Deswegen gibt es für mich jetzt kein ganz klares Bild. Es steht fest, dass ich in Level 1 Haus muss, beziehungsweise in eine Klinik muss, weil es Zwillinge sind. Mhm. Bedeutet, es ist eine Risikoschwangerschaft und da fällt außerklinische Geburtshilfe sowieso raus. Und das ist für mich auch irgendwo okay. Das ist mir auch bewusst gewesen, seit dem Zeitpunkt, dass es Zwillinge sind. Aber ich habe tatsächlich, ich habe keinerlei Angst oder sonst irgendwas. Das ist für mich immer ein ganz großes Thema, auch für alle Frauen da draußen. Ja. Wenn wir über dieses Thema hier sprechen, es macht sehr viel Angst. Aber jeder hat die Wahl, dieses Wissen aufzunehmen und zu sagen, ich nutze das. Und nutze es eben, damit ich nicht mit Angst, ja, in die Geburt gehe. Oder ich habe es einfach nur so über mir schweben und habe dann Angst. Deswegen, für mich ist es so, ich habe keine Angst vor der Geburt, weil ich meine Rechte kenne, weil ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, wo ich hingehe und auch mit wem ich die Geburt dann quasi dort verbringe. Und ich eben auch weiß, egal wie es kommt, egal ob ich diese beiden spontan gebären werde, also quasi vaginal gebären werde, oder ob es doch im OP endet, egal wie, ich habe meine Kinder geboren, ja, und ich lasse mir das auch nicht nehmen.
Ja. Und was ich auch nochmal ganz wichtig finde, an der Stelle zu sagen, ich meine, du bist jetzt das beste Beispiel. Ja, es gibt traumatische Geburten, aber es gibt auch Geburten, die überhaupt nicht so ablaufen. Ja. Ne? Und deswegen finde ich schön, dass du gerade gesagt hast, wir möchten hier niemanden Angst machen, wir möchten über das Thema aufklären und Frauen ermutigen zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Was würdet ihr denn Frauen raten oder was möchtet ihr denn mitgeben, die jetzt gerade vielleicht noch vor einer Geburt stehen? Habt ihr da was?
Also neben Geburtsort, guck dir an, wo du hingehst, Geburtsplan, beschäftige dich mit Geburt und Geburtsbegleitung, wen nimmst du mit, das sind immer meine 3 Gs, sage ich Frauen immer, hör auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl ist immer richtig. Sowohl vorher, wenn du es dir anguckst und denkst, hier will ich nicht hin, Anmeldegespräch, irgendeine Hebamme ist irgendwie ganz unangenehm, hier will ich nicht hin, das ist richtig. Und Eva hat es ja schon beschrieben mit den ganzen Hormonen, was für ein abgefahrener Prozess Geburt überhaupt ist, der darf nicht gestört werden von irgendwelchen Leuten, die mir nicht gut tun. Also deshalb sage ich immer, Bauchgefühl geht eigentlich vor allem.
Eva, ganz kurz und knapp vielleicht noch.
Der einzige Tipp, den ich eigentlich gebe, Geburt beginnt schon in der Schwangerschaft. Ja. Es beginnt eigentlich schon viel früher. Wir müssen als Frau endlich verstehen, dass wir Rechte haben in der Medizin und dass wir sagen dürfen, was wir wollen und was wir brauchen. Und dass, wenn wir nicht ernst genommen werden, dann suchen wir uns andere Fachkräfte, ganz, ja, einfach.
Ich finde, das sind wirklich sehr schöne Schlusswörter. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart und euch dem wirklich wichtigen Thema annimmt. Ich glaube, wir konnten ganz vielen da draußen wirklich helfen. Lena, danke an dich, dass du uns deine sehr persönliche und emotionale Geschichte erzählt hast.
Ja, vielen
Dank.
Und Eva,
dir wünschen wir natürlich alles, alles Gute für die anstehende Geburt.
Danke.
Und danke für eure Zeit.
Sehr gerne.
Wenn du selbst eine belastende Geburt erlebt hast und dich diese Erfahrung nicht loslässt, dann hol dir bitte Unterstützung, zum Beispiel bei einer Psychologin oder einem Psychotherapeuten. Weitere Informationen findest du in den Shownotes. Das Therapie- und Beratungsangebot Kompass der Pronova BKK bietet dir darüber hinaus Unterstützung, wenn du dich in einer akuten psychischen Belastungssituation befindest. Kompass kannst du jederzeit kostenlos nutzen. Das war jetzt mal ehrlich der Real Talk Podcast der Pronova BKK. Wir sprechen über Tabuthemen mit Menschen, die sich wirklich auskennen. Und wenn auch du keine Folge verpassen möchtest, dann abonniere sehr gerne den Kanal.